Schön, dass ihr heute da seid. Hier ist Rüdiger Strattner in seiner Position als der Erntehelfer. Freitag, der 22. März 2024. Logbucheintrag. Wir sind hier auf dem Sofa, auf dem ISTV-Stand im Rahmen der Proleiten Sound in Frankfurt. Und für mich ist das der letzte fixe Termin und da freue ich mich total, hier praktisch den Mastermind der ganzen Geschichte hier auf dem Sofa zu haben. Lieber Markus Pohl, herzlich willkommen zu deiner Folge des Erntehelfers.
Ja, danke sehr. Schön, dass ich hier sein kann.
Schön. Ich dachte, es ist jetzt Freitag 15 Uhr, sind quasi die 4 Messetage vorbei. Wenn du das kannst, wenn du das möchtest und ein Resümee schon mal hier versuchen würdest, was sind deine Eindrücke? Was ist deine Tendenz von all dem, was du hier so vielleicht selber moderiert hast, aber auch aufgeschnappt hast?
Ja klar, also die 4 Tage Messe sind natürlich schon immer viel Zeug, da ist viel los, die Tage sind lang, die Beine werden immer kürzer, aber was ich hier dieses Jahr erlebt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, was ich gar nicht so wirklich erlebt gedacht hatte, dass ich es erleben würde, weil es war im Vorfeld immer, die Messe ist tot, hier kommt keiner hin, keiner will dabei sein. Aber es ist wahrscheinlich so dieses kleine Ding, totgesagte Leben länger. Und das ist, glaube ich, das, was ich hier so erfahren habe heute. So würde ich das mal einstufen. Denn wir hatten hier wirklich viel zu tun. Hier kamen einfach sehr viele Leute vorbei. Viele Mitglieder haben angedockt, haben das Gespräch gesucht. Die Kollegen vom Crew Call haben richtig Betrieb gehabt. Da sind viele Leute angedockt, auch Auszubildende, die irgendwie miteinander mal ins Gespräch kommen wollten. Wir haben viele Interessenten, die mitmachen wollen bei der ISTV, als Mitglieder dabei sein wollen, auch Unternehmen, die wir dazu gewonnen haben. Also ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt hier eine tote Messe oder sowas gewesen ist, sondern wir haben wirklich coole Gespräche geführt und davon viele und das von morgens 10 bis abends 19 Uhr, obwohl ja um 18 Uhr eigentlich Ende ist. Von daher finde ich das eigentlich eine sehr schöne Messe. Es zeigt sich halt so ein bisschen, dass man etwas von dem Gedanken weg muss, dass es hier den Lichtbereich, den Videobereich, den Tonbereich gibt. Jetzt hier in unserer Halle ist es ja schon ein bisschen gemischt, soll eigentlich die Tonhalle sein. So viel Ton findet halt nicht statt. Möchte ich jetzt gar nicht drüber fachsimpeln, warum oder warum nicht. Muss man so nehmen, dass es einfach so ist. Vielleicht brauchen die das auch alle nicht mehr, wie auch immer. Und dass es hier schon eher um Netzwerken tatsächlich geht. Also ich könnte mir vorstellen, die Zukunft von dieser Messe geht tatsächlich noch viel mehr in Richtung Netzwerken. Also wenn das hier eine ganze Halle ist, wo man einfach mal chillen kann, wo man mal rumhängen kann, wo man mit Leuten in Kontakt kommen kann, wo irgendwie dann vielleicht der Food Court auch oder sowas ist. Das könnte ich mir schon so als die Zukunft vorstellen. Ein bisschen geht schon in die Richtung. Hier in dem hinteren Teil, hinter dem schwarzen Vorhang, ist das ja heute auch so ein bisschen, wo der Future Talent Hub ist und sowas. Von daher glaube ich, also nach wie vor, die Totgesagten leben länger. Und das, glaube ich, wird auch die Proleiten Sound.
Wie ist denn dein persönlicher Eindruck, der Wegfall der Musikmesse oder diese, ja, es ist ja ein Wegfall, profitiert die Proleit davon? Es gibt ja manche Leute, die sagen, okay, dann sind diese ganzen Youngster weg, die eigentlich hier nur Sachen abgreifen wollten. Oder ist das ein Verlust? Was ist dein Eindruck?
Nach meinem Dafürhalten ist es ein Verlust. Weil es fehlt einfach ein ganz, ganz großer Bereich, den unsere Veranstaltungswirtschaft tatsächlich ausmacht. Also wir sind ja nicht nur die Lautsprecher, die Lampen, die Mischpulte, die Traversen und Co., sondern zu uns gehört auch immer das, was auf der Bühne stattfindet. Und um das zu zeigen, brauche ich halt die Instrumente, die da am Ende dann auch passieren. Und, von daher finde ich es total schade, dass es die Musikmesse nicht mehr gibt. Vielleicht könnte man das ja auch in einem anderen Rahmen etwas machen. Und ich glaube auch ganz sicher, es fehlen die Celebrities. Also wir haben hier jetzt natürlich klar Honorationen, die aus dem Wirtschaftsbereich kommen, die Firmen hochgezogen haben, Dinge entwickelt haben und so etwas. Aber das sind natürlich Celebrities in einem etwas anderen Sinn. Wenn ich jetzt an Musiker, große Musiker denke, ist das natürlich ein ganz anderer Schnack, als wenn wir jetzt über technische Errungenschaften oder sowas reden. Das ist der Teil, den ich echt ein bisschen vermisse. Wenn ich da so an die NAMM-Show denke, da sitzen irgendwie die größten 10 den Drama der Welt bei einem Hersteller am Stand und dann gehst du von dir will ich, von dir nicht, von dir ja, von dir nee, von dir ja. Und so jagst du deine Autogramme dann da durch oder genießt auch einfach nur, dass das gerade so passiert. Die laufen durch die Halle, die interessieren sich vielleicht auch mal für Dinge, du kommst ganz anders mit denen ins Gespräch. Das ist der Teil, der mir hier so ein bisschen fehlt. Es ist einfach nur ein Teil der Veranstaltungswirtschaft, der hier stattfindet. Und den ganzen Teil, der auf der Bühne stattfindet, den hat man halt leider nicht mehr.
Von daher, das ist auch genau mein Eindruck, weil ich habe auch selber die persönliche Historie, dass ich gerne früher mal 2 Tage geplant hatte, um einfach zu sagen, okay, natürlich ist hier für mich jobmäßig unglaublich interessant, aber okay, dann ist da ein Jonas Hellborg, den man hören wollte, da war hier was irgendwie so und es war dann einfach auch schön, im Endeffekt diese ganze, da war schon teilweise ein anderer Spirit einfach noch da.
Ja, genau.
Und diese Verbindung hast du gerade ganz wunderbar gesagt, letzten Endes, keine Bühne bringt was, ohne dass da ein Programm stattfindet und diese programmbringenden Leute sind weg und ich habe 2, 3 Gespräche gehabt hier bei dieser ganzen Career-Ecke, wo es natürlich auch so ist, viele Leute haben sich dann mal so ganz vorsichtig vorgewagt und gesagt, okay, wow, guck mal hier, das ist wirklich das, um was es so geht, das sind die großen Lampen und die Traversen und was auch immer, darüber sind ja auch Berührungen haben da ja stattgefunden, die dann vielleicht auch für Berufsentscheidungen auch wichtig sind und das wäre natürlich jetzt auch was uns allen gut täte.
Ja, ich glaube auch gerade Leuten, die es interessiert, was an dieser in der Branche los ist und wie man da rankommt und sich für die Jobs hier vielleicht interessieren, die Young Talents von morgen, das für die, glaube ich, wäre es schon wichtig, auch diese Möglichkeit hier schon zu fühlen, dass ich hier mit Künstlern zusammenkommen kann. Also nicht nur mit Künstlern, die keiner kennt. Das sind wir, glaube ich, jeder ist so ein bisschen Künstler in sich, sonst wäre man irgendwie nicht in dieser Branche. Das reicht aber, glaube ich, an der Stelle nicht. Man muss wirklich jemanden haben, der auch einen Namen hat, den man kennt aus Rundfunk und Fernsehen, wie es immer so schön heißt. Das würde dem Ganzen auch echt helfen. Ich kann mir auch noch vorstellen, dass es sehr der Messe sehr helfen würde, wenn wir hier mal endlich Politiker auf der Ebene haben. Also wenn ich an die Ise denke, die wird vom König eröffnet. Der macht einen Rundgang. Jetzt muss hier nicht gleich der Bundespräsident kommen oder der Bundeskanzler oder sowas. Das muss ja gar nicht sein, aber zumindest mal einen offiziellen Termin des Bürgermeisters von Frankfurt oder eine Claudia vielleicht auch Roth. Mal des Wirtschaftsministers oder Frau Roth, genau sowas. Ne? Also das glaube ich, würde schon enorm helfen und wird uns vor allem auch mal ein bisschen die Publicity bringen, die wir eigentlich haben wollen. Also wir haben hier die tollste Messe, aber es findet leider in der Öffentlichkeit nicht wirklich statt, findet auch keine Beachtung. Ich habe jetzt hier kein Presseteam durch die Gegend laufen sehen von HR oder sowas, die irgendwie mal zeigen, dass sowas passiert. Das wäre halt noch eine coole Sache, wenn man sowas da reinbringt, dann glaube ich, nimmt das auch alles wieder richtig Fahrt auf.
Okay, vielleicht hört ihr jemand von der Messe zu.
Ich darf mal gucken. Ich werde dir das aber auch noch so erzählen. Also.
Was ich ja immer versuche, ist hier so einen Schritt zurückzugehen und auch Sachen nochmal erklärt zu bekommen, die vielleicht für uns selbstverständlich sind. Und da gehört jetzt für mich zum Beispiel der ESDV dazu. Ich fände es gut, wenn du einfach nochmal für jemanden bisher ohne Kontakt einfach nochmal erklärst, was bedeutet das für Mitglieder, für Einzelunternehmer wie mich zum Beispiel, aber du hast ja auch gerade schon gesagt, ihr seid ja auch im Kontakt mit Unternehmen, also was läuft da eigentlich?
Die ESDV hat sich ja dadurch gegründet, dass mir immer wieder auf Nightlinern gesagt wurde, es müsste mal jemand, es müsste mal wer, irgendwie müsste mal was ändern, da müsste sich mal jemand drum kümmern. Und irgendwann habe ich mir dann halt gesagt, ich rufe jetzt mal ein paar Leute an und setze mich mal mit denen zusammen, um mal ein bisschen herauszufiltern, was muss ich denn überhaupt ändern, warum muss ich was ändern, warum gibt es denn keinen, der sich um solche Sachen kümmert. Und das haben wir dann halt auch gemacht, haben da zusammengesessen und da kam halt bei raus, es macht Sinn, dass wir einen Verband für die Selbstständigen gründen, weil es keinen Verband gibt, der sich wirklich für die selbstständigen Themen einsetzt. Und gerade solche Themen wie Scheinselbstständigkeit und Co., das kannst du halt entweder laufen lassen und gucken, was passiert und groß davor warnen und Angst betreiben. Oder du setzt dich halt hin und fängst an, da zu arbeiten, die Konzepte zu überleben, im politischen Raum aktiv zu werden und zuzusehen, dass es irgendwann wirklich mal gelöst wird. Ja, da sind wir noch ein bisschen von entfernt, aber wir haben es immerhin schon mal in Bewegung gekriegt und wir haben große Netzwerke geknüpft. Das ist halt für die ESDV auch von Anfang an wichtig gewesen, dass wir nicht in unserem eigenen Süppchen da schwimmen, nur uns betrachten und uns dann daran freuen, wie toll wir doch sind und was wir für ein geiler Verein sind, sondern wir haben gleich Netzwerke zu anderen Verbänden gesucht. Wir sind also sehr eng verbandelt mit dem VGSD, dem Verband der Gründer und Selbstständigen. Ganz anderer Bereich, die haben mit der Veranstaltungswirtschaft nichts zu tun. Allianz der Deutschen Designer ist so ein anderer Verband, mit dem wir sehr, sehr eng, sehr viel zusammen machen. Und so gibt es da jetzt die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände, da bin ich einer der drei Sprecher von. Das sind 36 Verbände aus 22 Branchen mit über 110.000 Selbstständigen. Die wir da vertreten. Einen
ganz, ganz anderen ganz genau. Schwung in den Segeln.
Ganz genau. Ne? Mhm. Und vor allem, die haben alle dasselbe Problem, Thema Scheinselbstständigkeit, soziale Absicherung von Selbstständigen. Und da kannst du dann halt schon ganz anders in die Gespräche reingehen und Politikerinnen und Politiker haben da auch eine andere Gewichtung. Die sehen einfach, wow, okay, das sind nicht nur so ein paar, die da irgendwas machen oder das ist ein Einzelinteresse, sondern breit aufgestellt. Das war uns immer sehr wichtig, da arbeiten wir auch weiter dran, dass wir unsere Netzwerke ausbauen, dass wir uns da reinarbeiten in die verschiedensten Systeme und Regionen, in denen man da Dinge machen kann. Ich lerne ja auch andauernd immer noch dazu, was es alles für Unterkapitel in der Selbstständigkeit gibt. Es hat bis jetzt noch nicht aufgehört, also glaube ich, sind wir auch noch nicht am Ende angekommen, was das mit den Selbstständigen ist. Die Selbstständigen sind für uns natürlich das Hauptkernthema. Wir wollen arbeiten. Es müssen Bedingungen geändert werden. Wir brauchen die Auftraggeber entsprechend auch an unserer Seite. Deshalb haben wir ja auch einige von denen bei uns als Mitglieder dabei, die sagen, hey, die Ziele der ISDV, die unterstütze ich, die finde ich gut, die nützen mir als Auftraggeber auch was. Das ist dann nicht nur Scheinselbstständigkeit, da geht es dann auch noch um andere Geschichten. Und deshalb, ja, da ist einfach ein sehr, sehr breites Feld, an dem wir arbeiten. Und wir müssen da in unserer Branche auch wirklich vorankommen. Gestern hatten wir hier ein Panel, da hieß es dann, naja, die Selbstständigen machen den Markt kaputt, weil sie billig Zeug dry hiren können und dann große Veranstaltungen durchführen können, aber eigentlich die Infrastruktur überhaupt gar nicht haben. Mhm. Und das wirkte so ein bisschen, als wären wir die Schädlinge der Veranstaltungswirtschaft, wo ich dann auch nochmal ganz klar gesagt habe, wir haben diese Veranstaltungswirtschaft gestartet. Das kommt von Solo-Selbstständigen. Das waren nur Solo-Selbstständige, die in der Veranstaltungswirtschaft irgendwann in den 50er, 60er Jahren gearbeitet haben. Da gab es noch gar nichts anderes. Das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gewandelt. Man ist größer geworden, professioneller geworden. Die Ansprüche an die Veranstaltungen sind anders und es gibt mittlerweile große Unternehmen, die Sachen machen, aber der Backbone sind immer noch die Selbstständigen. Also hier keine Verteufelung. Ihr braucht die genauso, wie wir euch brauchen. Also lasst doch gucken, dass wir gemeinsam Dinge auf die Kette kriegen. Und wenn es dann um Bezahlung geht, na, wir müssen euch anstellen, weil ihr seid ja alle prekär, dann liegt das halt nicht daran, dass die Selbstständigen nicht mehr Geld verdienen wollen, sondern meistens daran, dass die Auftraggebenden nicht gewillt sind, mehr zu zahlen. Und wer auf unsere Homepage mal schaut zum Thema Tagessatz, findet da eine ganze Seite zu. Da spielen wir mit der Zahl 42. Das ist natürlich ein bisschen angelehnt an Douglas Adams. Ne? 42, die Antwort auf alles und vor allem die großen Fragen und sowas. Aber auch zurückführend auf ein Gerichtsurteil, wo eine Pflegekraft in dem Urteil beurteilt wurde, ob sie selbstständig ist oder scheinselbstständig ist und es ein wichtiges Indiz für den Richter war, zu entscheiden, die Person ist selbstständig, weil sie 42 Euro pro Stunde bekommen hat und davon kann man sich ein selbstständiges Leben aufbauen. Mhm. Also ist das für uns natürlich ein Indiz dafür, wo muss denn die Bezahlung mal anfangen? Also ich möchte nicht sagen hingehen, sondern da muss sie im Grunde anfangen bei der 42. Und wenn alle Auftraggebenden in unserer Branche sich das schon mal alleine zu Herzen nehmen würden und sagen, ich zahle fair, weil ich für mich wichtig ist, dass ich auch nachhaltig mit meinen Subunternehmerinnen und Subunternehmern umgehe, dann wäre schon mal ganz, ganz viel geholfen an der Stelle. Das ist Arbeit, das ist viel Arbeit, aber wir stellen uns dieser Arbeit und es ist wichtig, glaube ich, dass wir sie führen, um halt auch das Gespräch dann, wo es hieß, es muss sich mal jemand kümmern, mit der Antwort bedienen zu können, ja. Hier gibt es die ISDV. Wir kümmern uns um die Belange der Selbstständigen und wollen die Situation, Lage und Gesamtlage der Selbstständigen tatsächlich verbessern. Das ist unsere Zielsetzung.
Ich glaube, so ein Grunddrama ist ja auch, dass wahrscheinlich diejenigen, die weiterhin nicht in der Lage sind, sich besser zu verkaufen, auch eher dazu tendieren, dann zu schummeln oder drumherum zu reden oder was auch immer, als sich wirklich zu trauen, zu sagen, nee, scheiße, bei mir reicht das auch nicht. Irgendwie kann mir da mal jemand helfen. Also wie komme ich denn da eigentlich weiter? Dann wird dann so, ja, klar, läuft bei mir und ist alles super und so. Und also ich habe original schon als Projektleiter Leuten gesagt, nein, ich will dich so billig nicht einkaufen. Das musst genau. du dir natürlich auch leisten können. Du musst dann auch in der entsprechenden Größe eine Veranstaltung haben, dass sich das alles irgendwie so ging. Aber ich hatte das 2-3 Mal, dass ich einfach gesagt habe, nein, du machst das, das kann nicht funktionieren, was du da gerade machst. Und das sind aber auch teilweise, also ich kann mich an eine Person jetzt gerade konkret erinnern, wir sind immer noch echt total fein miteinander und das war für den damals echt ein geiler Schritt, weil er auch klar, einfach gemerkt natürlich. Hat, so stimmt. Ja. Also
ja, aber das ist ja auch Sinn und Zweck von so einer Gemeinschaft wie einem Berufsverband wie der ESTV. Mhm. Man kann sich da austauschen. Wir haben alle 14 Tage ein Online-Forum für Mitglieder. Da kann man quatschen über was auch immer einem einfällt. Mhm. Ich habe meistens Themen, die ich berichte, was ich im politischen Raum gemacht habe. Vielleicht gibt es was Tagesaktuelles, über das gesprochen wird. Tagessätze kommt immer wieder mal als Thema rauf, weil es die Leute auch wirklich beschäftigt. Mhm. Und wo kannst du das sonst machen? Du kannst dich mit Leuten auf der Straße zusammensetzen, da weißt du aber, die verstehen überhaupt gar nicht mein Business. Mhm. Oder du gehst zur IHK, die werden das Business auch nicht verstehen, was du machst. Oder du kommst halt zu dem Branchenverband, der dann halt auch wirklich weiß, worum es geht und in welchen Situationen du tatsächlich bist. Und es ist ja auch nicht unbedingt immer, dass du dich nicht traust, irgendwas zu machen, sondern es ist viel Unsicherheit einfach. Kann ich das überhaupt? Bin ich denn schon gut genug an der Stelle? Darf ich das schon machen? Mein Auftraggeber sagt mir immer, du bist doch gerade ein Rookie, du hast doch jetzt erst vor einem Jahr deine Berufsausbildung fertig gemacht. Dir zahle ich doch nicht mehr als 250 €. Ja, nee, dann ist das einfach der falsche Auftraggeber, weil du hast schon einen Beruf. Du hast nämlich deine Ausbildung abgeschlossen. Du hast einen Beruf. Also gibt es überhaupt gar keinen Grund zu sagen, jetzt musst du dir erstmal die Hörner abstoßen. Dafür ist nämlich die Ausbildung da. Aber diesen Schritt alleine zu gehen, ist halt schwieriger, wenn du das mal mit Leuten besprechen kannst. Das muss ja nicht immer in einer großen Runde sein. Das kann auch ein One-to-One-Gespräch sein, ganz egal. Dann fällt dir das vielleicht leichter, dich da besser zu fühlen, besser aufzustellen, mehr Kraft für dich selber tatsächlich auch zu entwickeln. Ne? Wir haben einen Tagessatzrechner, den kannst du auch einfach mal ausprobieren. Also siehst du, steht da unten eine Zahl. Entweder sie stimmt mit dem überein, was du so aufschreibst, dann ist es noch okay. Wenn da mehr, also weniger draufsteht, als du aufschreibst, dann hast du alles richtig gemacht. Genau, richtig, aber kein Grund, stehen zu bleiben. wenn da mehr draufsteht, als das, was du aufschreibst, dann machst du aktuell noch was falsch. Und das ist ja das, was es gilt zu entdecken für sich. Und das ist in der Gemeinschaft immer einfacher, wenn man dann mal so einen Vortrag hier auf der PLS oder sowas sich anhören kann oder halt auch im offenen Forum einfach mal eine blöde Frage stellen kann. Da haut einem keiner auf die Mütze, weil wir wissen alle, wo wir herkommen und wir wissen alle, dass wir in derselben Situation auch schon waren und uns gefragt haben, was tue ich hier eigentlich und mache ich das eigentlich richtig, was ich hier tue.
Ja, jetzt gibt es ja inzwischen auch schon einige Modelle, um mal so größere Löcher oder dickere Bretter zu bohren, ob das jetzt eine Genossenschaft ist, ob das Arbeitsgemeinschaften sind. Das ist ja letzten Endes auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, dass im Endeffekt auch mit der ESTV es dann auch die Möglichkeit gibt, mal eine Plattform zu haben, wo sowas auch besprochen wird. Und sicherlich ja auch besprochen wird in den anderen Verbänden, mit denen du da wiederum dann sprichst, oder?
Ja, na klar, sprechen wir auch mit den anderen Verbänden über solche Sachen. Auch die verschiedenen Geschäftsmodelle haben wir bei uns als Thema natürlich immer wieder. Wir haben auch schon 2016 uns mit dem Thema der Genossenschaft auseinandergesetzt. Dann vorwiegend mit der Prüfung, wenn wir eine Genossenschaft sind, haben wir dann vor dem Thema Scheinselbstständigkeit Ruhe, was man leider so in der Form nicht sagen kann, zumindest nicht, wenn die Genossenschaft von Selbstständigen betrieben wird, wenn die von Angestellten betrieben wird, dann kommst du dann natürlich schon ganz gut hin. Da gibt es ja auch schon ein paar Beispiele für, wie sowas dann läuft. Man kann das einmal besprechen und man kann da auch was zu veröffentlichen, aber es kommen halt immer neue Leute in die Branche rein. Von daher bleiben das immer Themen, die immer wieder auch mal angesprochen werden müssen. Und vielleicht entsteht auch in diesen Gesprächen irgendwann mal die zündende Idee, hey, wenn wir das so machen, dann macht es auf einmal Schnickschnack und es funktioniert. Also das Gespräch darüber ist nie tot, auch wenn wir schon eine Idee davon haben, ob das für uns selbstständige Sinn macht.
Stattfindet.
Genau, oder eine andere Betrachtungsform auf einmal aufkommt, weil irgendwer Schlaues aus der Ecke gekommen ist und gesagt hat, hör mal, da hätte ich mal gerade ein Problem.
Ich wollte da noch was sagen zu dem, was du vorhin hattest, von wegen die Selbstständigen würden hier alles andere ruinieren. Ich, nicht nur, weil ich selber irgendwie Einzelunternehmer bin, aber ich sehe das ja komplett andersrum, weil wir im Endeffekt auch unglaubliche Multiplikatoren sind. Ich sehe das ja in jedem Job. Also ich sehe ja alleine schon, wenn man für einen Konzern arbeitet, dann ist ja eigentlich jeder Fremddienstleister, der in diesen Konzern kommt, schon mal wie Dünger letzten Endes, weil da einfach mal frischer Wind reinkommt, weil da mal was hinterfragt wird, weil da mal was anders ist. Und das muss jetzt ja noch nicht mal über Freelancer kommen. Aber wenn dann Freelancer wiederum halt in einem Veranstaltungsbereich tätig waren und dann im Endeffekt wieder in anderen gehen, tragen die ja auch total viel mit sich. Also natürlich, ich rede jetzt nicht über die Weitergabe von Firmengeheimnissen, aber überhaupt einfach viel mehr zu sehen und viel mehr zu erleben, als es die Leute tun, die halt immer im gleichen Umfeld unterwegs sind. Das darf nicht unterschätzt werden. Das ist
ein ganz wichtiger
Energieimpuls letzten Endes.
Ja, auch für beide Seiten auch. Ja. Also sowohl für die Selbstständigen, weil der Tellerrand ist halt immer in Bewegung und der muss sich erweitern. Und wenn du stehen bleibst und sagst, jetzt bin ich hier und mache jetzt mein Ding und drehe mich im Kreise, dann dauert das nicht lange, bis du dann halt quasi den Kreis durchgesägt hast und dann bricht der Boden nach unten durch.
Wenn du ganz schnell warst, kannst du dich von selber von hinten anschauen.
Das könnte natürlich sein, ja, das kann auch sein. Aber es ist schon genau, wie du sagst, also die Agilität, mit der wir als Selbstständige in anderen Unternehmen mitarbeiten können, zuarbeiten können, ist durchaus für die natürlich auch wichtig, weil da genauso Innovationsfaktoren reinkommen, weil Selbstständige, die auch für andere arbeiten, haben dann vielleicht auch mal andere Abläufe, andere Ideen, weil es bei anderen anders gemacht wird. Und das ist jetzt keine Know-how-Übertragung in dem Sinne, dass Firmengeheimnisse rübergegeben werden, sondern man nutzt ja einfach nur die Sachen, die es auf dem Markt sowieso gibt. Also die wenigsten schrauben ihr Zeug noch alles selber, sondern das ist alles vorgefertigt. Man kauft das von der Stange und steckt es zusammen. Aber diese Art, wie man es zusammenstecken kann, da gibt es halt 287 verschiedene. Und wenn man da halt mal einen anderen Input bekommt, dann sagt man sich auf einmal, verdammt, das ist eine geile Idee, das machen wir jetzt immer so. Genau, also wir befruchten uns da durchaus gegenseitig. Wir sind quasi die, wenn man so will, die Unternehmen, die uns beauftragen, sind die Blüten und wir sind die Bienen, die einer zu anderen springen.
Ja, ist ja
und
so.
Du hast halt immer irgendeinen Blütenstaub an dir und das hilft einer Pflanze, sich vielleicht auch robuster aufzustellen oder was auch immer dann alles damit passiert. Ja, schönes Bild. Ja. Ne? Fällt mir auch gerade auf. Ja.
Sehr gut. Jetzt hast du vorhin in der Gründungsgeschichte quasi des ISTV die Nightliner erwähnt. Heute bist du wahrscheinlich relativ selten in Nightlinern unterwegs, weil du ja mehr dich hier auch um den Verband kümmerst. Was ist denn dein Ursprung eigentlich? Was sind denn deine Roots in der Veranstaltungsbranche?
Also ich habe als Stagehand angefangen. Stagehand auf Gewerbeschein. Voll geil. Habe ich gerne gemacht.
Ja.
War eine super Sache. Ging damals noch. War noch nicht mal großartig verpönt oder sowas. Habe dann da angefangen in Hannover. Da bin ich ursprünglich her.
Was ja auch ein gutes
arbeiten.
Umfeld war.
Ja, das also, war Rock City. Da ging es los. Da gab es Rocksound, Rocklight. Da war richtig Attacke.
Ja.
Im Haus Hannover Concerts als großer Veranstalter mit da drin. Da sind alle großen Stars reingekommen. Also da ging richtig was. Das war was für mich entsprechend auch einfach, da mit einzusteigen. Und in den verschiedenen Helfercrews, die es da halt gab, war das dann durchaus gut machbar. Ich habe mich dann irgendwann dahin entwickelt, dass ich gesagt habe, ich möchte was machen, wo ich auch was in der Hand habe. Also einen Berufsabschluss möchte ich gerne dann doch haben. Was gibt's denn da überhaupt? Ich hatte schon für eine ganze Reihe an kleinen Bands gearbeitet und habe für die Technik gemacht, Gitarren getragen oder auch mal irgendwie Sachen zusammengestöpselt und sowas. Ja, einfach begleitet bei dem, was sie so tun, so im Großraum Hannover, von einem Club zum nächsten. Und da war dann schon klar, Ton interessiert mich schon ganz gut. Das finde ich eine klasse Sache. Spiele selber Gitarre, immer weniger. Kann auch ein bisschen Klavier spielen. Dachte, naja, dann machst du halt den Tonmeister. Das ist doch eine super Sache. Fangst du das mal an. Gesagt, getan, Unterricht genommen, darauf vorbereitet, darauf hingearbeitet, musste dann gegen Leute antreten, die Gitarre und Klavier schon studiert haben und habe dann auch sehr schnell gemerkt, das ist nicht meine Welt. Da musste ich nicht unbedingt hin. Und dann fand ich das Angebot der SAE in Frankfurt, das war damals noch ganz, ganz frisch, da fände ich das cool, da sowas zu machen. Das ist ja genau das, was ich machen will, schön kompakt, anderthalb Jahre durchgezogen, kannst du dann am Mischpult arbeiten, weißt, wie das alles so funktioniert. Bezahlbar ist es auch noch, kostet zwar eine ganze Stange, aber meine Mutter hat gesagt, das machen wir, Junge, dann hast du was Vernünftiges und so gesagt, getan, nach Frankfurt, dann nach Frankfurt gegangen, mit einem Kollegen hier das gemeinsam studiert und habe mir dann da meinen Diplom-Toningenieur abgeholt. Und habe dann auch mich darum bemüht, als solcher zu arbeiten. Jetzt steigst du dann natürlich nicht gleich oben ein und mischt sofort eine Show, weil natürlich auch alle sagen, was will der denn? Damals war auch SAE noch ziemlich verpönt. Mittlerweile ist da ja zum Glück ein guter Ruf mit verbunden, dass da vernünftige Leute bei rauskommen. Aber ich habe natürlich schon alle Basics gehabt. Ich habe ungefähr 3 Jahre Try and Error damit überwunden. Und das war schon eine ganz gute Kiste. Dann bin ich über eine Tour, da war ich als mitfahrender Stagehand dabei. Sowas gab es damals dann auch noch. Und dann gab es dann auch immer Bargeld. Und das hast du dann in dein Hip-Bag gepackt. Und dann wurde das Hip-Bag immer dicker. Naja, andere Geschichte. Auf jeden Fall war ich da auf der Tour unterwegs und irgendwann war dann der Monitor-Engineer von der Band unpässlich, nennen wir es mal so. Es war alles soweit aufgebaut und die Monitorsachen standen da immer noch so und dann dachte ich, oh Gott, hab schon mal gesehen, wie der das gemacht hat, so schwer kann das ja nicht sein. Gelb an Gelb, Grün an Grün, Rot an Rot. Kann man sich ja ungefähr zusammenreimen, wie das dann so geht. Und dann habe ich das zusammengestöpselt, Pult hingelegt und alles dran gemacht. Und dann mich auch mal dran gemacht, weil ich ja von der SAE wusste, wie der Signalfluss ist. Ich kann so ein Pult bedienen, weiß, wie das alles funktioniert. Also war das gar nicht so ein Hexenwerk an der Stelle. Dann kam der aber auch zum Soundcheck immer noch nicht. Und man hatte ihn dann auch schon natürlich geweckt, beziehungsweise versucht zu animieren, doch zu kommen. Das klappte aber noch nicht so richtig ganz so gut. Manchmal ist das dann schwierig. War ja auch Anfang der 90er. Und dann, dann war das einfach so, dass der dann irgendwann gekommen ist, kurz vor der Show und sagte, oh Gott, Panik. Was ist denn passiert? Was ist denn los? Was ist denn, oh Gott, bin ich jetzt schon gekündigt? Bin ich jetzt schon raus? Nee, sag ich, alles prima. Wir haben mir Soundcheck gemacht, dann habe ich da mit der Band gemacht. Das Pult ist ja gesettet. Also ne, ein paar Sachen anpassen und so. Hat alles geklappt. Die Band hat auch verstanden, worum es ging. Also die waren cool damit und dann haben sie gesagt, gut, dann nennen wir das jetzt ein Soundcheck. Dann war das jetzt mal so. Das war dann mein erster Soundcheck, den ich jemals gemacht habe. Daraus ist dann entstanden, dass er gesagt hat, hey, du bist eine coole Socke, dich nehme ich mal mit. Ich stelle dich hier mal Barocksound vor, dann gucken wir mal, ob wir da mal öfter zusammenarbeiten können. Und so bin ich dann in das Team von Rocksound aufgenommen worden, in die Crew und habe dann da natürlich erstmal ganz normal als Techniker angefangen und meine Aufträge bekommen und gemacht. Irgendwann war ich dann dabei, dass ich als Systemingenieur für die Kelly Family gearbeitet habe. Das heißt, ich habe es von einem Kollegen, der zu Westernhagen musste, dann übernommen und habe das weitergeführt. Und so kam dann halt eins zum anderen. Und irgendwann wissen die dann, okay, der hat Ohren, mit denen man was machen kann. Der weiß auch, wie die Sachen funktionieren. Dann konnte ich auch mal ins Mischpult. So habe ich dann 2003 Monitor für Maffei angefangen und gemacht. Das habe ich dann von 2000 bis 2003 gemacht. Kam halt der Anruf von der Produktion Maffei. Hier, wir hätten da wieder eine tolle Tabaluga-Tour. Wir zahlen dir 1500 Euro, waren es dann ja schon die Woche. Da habe ich dann gesagt, nee, für 1500 Euro die Woche arbeite ich für euch nicht. Das mache ich nicht. Und dann war ich halt in der Situation, dass ich bekniet wurde, aber gesagt habe, nee, für das Geld mache ich das einfach nicht. Ist mir der Stress ist mir viel zu hoch. Das ist sehr, sehr anspruchsvoll für Maffei zu arbeiten. Die Musikerinnen und Musiker und auch er selber, die hören das Gras wachsen und war wirklich im wörtlichen Sinne. Das ist eine wirklich hoch anspruchsvolle Arbeit, die man da verrichtet und entsprechend erwartet natürlich so ein Musiker dann auch Leistung von einem selber. Und wenn du dann 2 Shows am Tag spielen sollst, dann ist das halt anstrengender als der Auf- und Abbau.
Du weißt ja auch, du bist in einem Umfeld unterwegs, wo es jetzt nicht um eine Nachwuchsschulproduktion
ganz genau
geht.
Also ja, genau. Ne, voller Arenen und. Dann ist das halt einfach für die darauffolgende Tour nicht mehr zustande gekommen. Ne? Man konnte sich davon deren Seite nicht bewegen und ich wollte mich auch nicht bewegen. Also war das Ding durch. Es ist aber dann so wie immer. Du lässt das eine laufen und das nächste kommt. Ne? Und so gab es dann halt noch mehr Auftraggeber, die ich dann hatte, weil ich dann auch schon durch meine Tätigkeit einfach einen kleinen Namen mir erarbeitet hatte, dass der Pol da was kann. Und dann kam halt eins zum anderen. Irgendwann war dann eine größere Flaute, da habe ich dann rumgeschrieben, ihr habt noch was frei, dann kriege ich den Anruf, hey, wir haben hier noch was, ich besuche jemanden, der für mich mal ab und zu Ersatz bei den Scorpions als Produktionsleiter macht. Und so geht dann eins zum anderen. Ich hatte 99 schon angefangen, für Scooter zu arbeiten. Mhm. Nebenbei erstmal nur einfach als Techie bei den Konzerten mitgefahren, dann irgendwann näher an den Monitor rangerutscht, irgendwann den Monitor gemacht zur Show. Und da das immer so eine Kombinationsposition zu der Zeit noch war bei Scooter, aus Produktionsleitung und Monitor. War dann irgendwann der Punkt erreicht, wo ich dann auch Produktionsleitung noch mit übernommen habe, weil der Kollege das nicht mehr machen wollte. Und dann hat man mich kriegte ich einen Anruf von HP, ob ich da Interesse dran hätte. Ich habe jetzt schon viele Shows mitgemacht. Also von daher, ich hatte da schon meine paar Jahre Erfahrung. Im kleineren Rahmen damals ja noch. Mittlerweile ist das ja eine Riesenproduktion bei Scooter. Damals noch ein kleines bisschen übersichtlicher, sagen wir es mal so. Aber halt international unterwegs. Ne? Also ich war von Anfang an in meiner Arbeit als Produktionsleiter immer international unterwegs. Was mir dann natürlich auch für so einen Job bei den Scorpions alle Skills gebracht hat, die man dann können muss. Ne? Also habe ich Scooter weitergemacht, aber halt auch zusätzlich dann noch die Scorpions gemacht, die natürlich auch enorm viel Shows spielen. Ne? Und mit dem bin ich dann in den 8 Jahren, die ich für sie gearbeitet habe, 6-mal um die Welt gereist und halt viele schöne Sachen erlebt. Ne? 43% aller Länder dieser Welt bereist und darin gearbeitet. Da hast du ein paar Prozent? Erfahrungen gemacht. 43% aller Länder.
43%.
Und
in den anderen gibt es keinen fließenden Strom, oder? Deswegen waren sie nicht da.
Weiß ich nicht, kann ich sagen, war ja nicht da. Ja, stimmt. Ja. Ne? Okay, auf jeden Fall, dann war das auch wieder so ein Ding. Die sind halt sehr viel unterwegs. Und durch dieses Continent-Hopping bist du 24-7 im Beschlag. Irgendwo ist immer was mit der Produktion. Es gab immer einen Rig, das war unterwegs in einem Sattelzug in Europa meistens. Eins war auf irgendeinem Schiff und fuhr von Kontinent zu Kontinent. Das dritte war in irgendeinem Flugzeug und wurde innerhalb der Kontinente durch Gegend bewegt. Und da hast du halt wirklich viel mit zu tun. Dann haben die eine schöne Hochzeit gehabt, 2010 mit dem Album, das dann ja echt durch die Decke gegangen ist. 2012 nochmal eine riesengroße Tour wieder um die ganze Welt und lange in den USA unterwegs, also Nordamerika unterwegs und in Mexiko unterwegs. Und da war irgendwo dann der Punkt, wo ich mir so sagte, mein Gott, jetzt bin ich aber schon ganz schön lang unterwegs. Und dann stellte meine Frau und ich auch fest, dass ich jetzt schon seit fast 290 Tagen unterwegs bin und wir uns kaum sehen in diesem Jahr. Was machen wir denn hier eigentlich? Und da kam dann so die Entscheidung bei rum, naja, wir leben im Moment das Leben der anderen. Das ist zwar geil und das ist auch gutes Geld, das man da verdient. Das macht Spaß und bla bla bla, die ganze schönen Sachen. Aber am Ende ist es das Leben der anderen, dass ich da im Moment gerade lebe. Und unser eigenes Leben bleibt auf der Strecke. Also wieder gesagt, whoops, das passt gerade nicht mehr zu meinem Leben. So ähnlich wie bei Maffei, wo das mit dem Geld nicht gepasst hat. War es hier jetzt das etwas zu viel unterwegs sein. Und habe entschieden mit meiner Frau zusammen, wir ziehen da jetzt den Stecker, wir lassen die Scorpions gehen und gucken nach was Neuem, schauen, was wir dann machen können. Wir hatten noch eine ganze Menge an Veranstaltern, für die wir schon kleine Touren und sowas machten, meine Frau ja auch in dem Bereich unterwegs und dann haben wir das einfach so gemacht. Ich mit der Band gesprochen, war da für die natürlich auch nicht so erfreulich, sich da wieder auf was Neues einzustellen, aber ich glaube, wir haben da einen sehr guten Nachfolger gefunden, der das übernommen hat. Jetzt mache ich auch ab und zu noch mal hier und dort eine Show oder zwei Shows im Jahr oder sowas, wo ich dann halt wieder auf die andere Art und Weise wieder zurück vertrete. Okay. Und von daher hat das super geklappt, glaube ich, mit der Übergabe und der Fortführung. Und dann hat es gar nicht lang gedauert. Dann war auf einmal der nächste große Act da. Dann hieß es nämlich, Sunrise Avenue gehen hier gerade bei uns durch die Decke. Und da ich für den Veranstalter schon einige Sachen gearbeitet hatte, sagten die sich dann, ja, jetzt bist du ja frei bei den Scorpions. Jetzt kannst du ja hier bei uns die Arenen-Dinger übernehmen. Und entsprechend war dann auf einmal der nächste große Act am Start. Der Unterschied war, die sind nicht weltweit unterwegs, sondern die sind im besten Fall europaweit unterwegs, aber hauptsächlich im Dachgebiet. Und das ist dann natürlich ganz was anderes. Da bist du dann schon wesentlich mehr zu Hause. Und vor allem hast du halt dieses ganze Arbeiten in den verschiedenen Zeitzonen nicht. Das heißt, der Stresslevel ist deutlich reduziert an der Stelle. Das waren dann auch wieder geile 9 Jahre, wo ich mit denen unterwegs war, nebenbei immer noch Scooter gemacht. Die habe ich dann jetzt, bevor ich sie abgegeben habe, tatsächlich 22 Jahre lang betreut.
Wow.
Und es war auch
ein, das ist draus geworden.
Ja, schon. Das war halt auch immer ein Riesenspaß ja, mit denen. Ja. Ne? Gott, es ist halt auch so ein bisschen die Kinderstube, aus der man dann so kommt. Mhm. Und das war es halt als Produktionsleiter. Das kam daher. Die haben mir im Grunde die Chance ermöglicht, das überhaupt zu lernen, wie das so funktioniert. Und dann sich auf mich verlassen und ich habe lernen können und habe zum Glück schnell gelernt, wie die Dinge funktionieren. Ne? Ja, und jetzt kam dann irgendwann die Idee, wir machen den Berufsverband. Los geht's, gestartet und dann merkst du natürlich, oh Mensch, da gibt's ja auch immer mehr zu tun, immer mehr zu tun. Wie kriege ich denn da jetzt meine Zeit hin? Weil es ist ja leider so, man kann sich das ja nicht aussuchen. Auch ich habe nur 24 Stunden am Tag Zeit. So ein bisschen schlafen ist ja auch nicht unbedingt das Döfste, was man machen kann. Also rund um die Uhr arbeiten und 7 Tage die Woche, obwohl ich da schon ganz schön gut drin bin, kann ich dann auch nicht. Will ich auch tatsächlich einfach nicht mehr. Das ist die Entscheidung, ich will das auch einfach nicht mehr.
Hätte ja auch nichts gebracht. Also,
ja, genau.
Gibt ja auch noch eine Partnerin, mit der du dich
ganz
abgesprochen
genau.
hast.
Ja, klar. Eben, ganz genau. Ne? Und so ging das dann parallel quasi noch los. Dann kam die Corona-Pandemie und unsere Zeit war auf der einen Seite viel, viel weniger geworden, weil natürlich keine Tour mehr da ist. Und auf der anderen Seite ging die Zeit dann natürlich komplett in die Politikarbeit, weil da auf einmal dringend der Bedarf war, mitzureden und mitzuregeln. Und das hat dann auch ziemlich gut also funktioniert. Wir haben mit der ISDV ja schon 2016 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales in den ganzen Gesprächen mitgesessen, weil wir uns einfach über eine geschickte Art und Weise, wie wir in unserer Branche so arbeiten, in einem mit uns nicht gewöhnten Terrain schnell in die Position reinbringen konnten. Also unsere Art und Weise, mit Sachen umzugehen, Tacheles zu reden und zu machen und nicht drüber zu schwafeln, hat uns da halt sehr schnell in die Riegen der Politik hochgebracht, wo wir dann da auch gesehen wurden und da durchaus mitreden konnten. Das hat uns dann in der Corona-Pandemie auch eine ganze Menge tatsächlich noch geholfen. Und als jetzt Corona sich dann so langsam wir wissen, wie es funktioniert und alles ist soweit mal eingestellt, also einer etwas ruhigeren Phase des Abwartens, stellten wir uns im Vorstand die Frage, wie geht denn das jetzt weiter? Gehe ich jetzt wieder auf Tour? Oder gehen wir alle wieder auf Tour einfach und dann kommen wir in einem halben, dreiviertel Jahr in Berlin wieder an mit dem nächsten Problem und dann heißt es, oh ja, wer sind Sie denn? Ach, Sie haben schon mal. Ach ja, genau. Ne, das ist also... Wäre kein schlauer Schachzug gewesen, jetzt zu sagen, die Sachen, die wir da gerade am Laufen haben, lassen wir jetzt mal wieder einfrieren.
Ja.
Und so haben dann meine Frau und ich ein paar Tage die Köpfe zusammengesteckt und haben dann gesagt, sie ist mittlerweile auf einem anderen Trichter. Sie hat zwischendurch noch weiter studiert und ist Executive Business Coach.
Oh, okay.
Und darüber gab es dann entweder die Variante, sie macht das freiberuflich. Und ist da aktiv mit eigenem Gewerbe, was aber natürlich dann in Corona-Zeiten auch nicht so die großartigste Perspektive war. Und dann bot sich einfach über das Netzwerk, das sie mittlerweile in verschiedenen Bereichen hat, an, dass sie einen Job bei einer Stadt übernimmt. Also sie war da erstmal happy, machte da ihre Sachen und verdient natürlich auch gutes Geld, was uns auch am Ende tatsächlich über die Corona-Pandemie wirklich hinweggerettet hat. Also Chapeau dafür. Und da haben wir uns jetzt einfach überlegt, was machen wir denn? Ne? Und dann war klar, sie ist sowieso in unserer Firma nicht mehr so aktiv, kann das gar nicht mehr sein, weil sie halt einen Vollzeitjob hat. Und ich kann jetzt natürlich wieder unterwegs sein, aber dann passiert wieder dieselbe Situation, dass wir uns gar nicht mehr sehen. Der Verband wird deutlich an Wert verlieren, weil einfach keiner mehr da ist, der sich wirklich um die Sachen täglich kümmern kann. Also haben wir dann gesagt, gut, dann lass doch eine Mischkalkulation machen. Es gibt Geld von Bezahlung vom Verband und das Geld, was sie verdient und daraus eine Mischkalkulation mit dem einen oder anderen Showjob, den ich da noch so mache, kriegen wir das dann schon irgendwie auf die Reihe. Und jetzt gibt es ja die ISDV GmbH, das gehört zu 98% dem Verein, also konnten wir darauf auch schön meine Anstellung machen, so ist meine Arbeit im Verein weiterhin ehrenamtlich und ich werde halt von der GmbH mit einem Gehalt bezahlt. Und mein Arbeitgeber, also ich, bin so cool zu mir, dass ich mir sage, hey, geh doch einfach mal und mach die Lobbyarbeit für den Verein. Wir kommen hier in der GmbH schon klar. Also, so könnte man das vielleicht beschreiben.
Das ist total kulant.
Das ist total kulant von meinem Chef mir, ja genau. Und es hat sich das halt ergeben, dass ich einfach mit Vollgas dabei bleiben konnte. Und so haben wir ja nun auch wirklich schon eine ganze Menge mehr an der Stelle erreicht und an diesem Thema Scheinselbstständigkeit weitergebohrt und alles mögliche andere. Die Netzwerke konnten wesentlich enger an uns binden. Das sind also alles Entwicklungen, die da jetzt so passieren. Zwischendurch, das hatte ich glaube ich vorhin übersprungen, während ich bei der SAE war, gab es dann irgendwann einen Aushang. Da hieß es, ich brauche hier mal Leute, die was löten können. Ein Studio zieht um von einer Location in eine neue Location. Gibt es irgendwen, der hier löten will? Gibt auch Geld dafür sogar. Und den hatte ich dann gesagt, ja, das finde ich super. Hab zwar schon mal gesehen, wie jemand lötet. Ich kann das bestimmt auch. Und dann war ich da mit einem Physiker und einem Mathematiker zusammen. Wir drei haben dann quasi dieses ganze Studio, ein durchaus renommiertes Studio in Frankfurt für Werbeproduktionen, quasi komplett neu verkabelt. Und daraus hatte sich dann auch ergeben, ob ich nicht für das Studio arbeiten wolle. Und das habe ich dann noch während meiner, also direkt nach meinem Abschluss an der SAE, haben die mich dann quasi direkt auf Rechnung natürlich beauftragt, ihr Studio zu organisieren, als Assistant Engineer da zu sein und Sachen zu machen, Senkel zu bespielen, an Radiosender verschicken, all diese Sachen, die dann da so zugehören. Und da habe ich halt dann auch meine Studioerfahrung gesammelt. Das war natürlich viel näher dran an der SAE als der Live-Bereich. Da ich aber nebenbei ja immer noch im Live-Bereich dann gearbeitet habe als Stagehand, ergab sich halt diese Tour. Und so gab es dann irgendwann den Wunsch, ich würde gerne den Live-Bereich wechseln. Und dann ging halt die andere Schiene mit Rocksound quasi los. Also bin da schon breit aufgestellt in dem, was ich mal so erlebt und gemacht habe und vielleicht auch ein bisschen opportunistisch mal von der einen Chance auf die nächste Chance rübergesprungen. Aber am Ende sehe ich es tatsächlich als immer eine Weiterentwicklung für mich selber.
Das mag jetzt deine Beruf. Eigene Einschätzung und so ein bisschen sein, aber für mich ist da nichts Opportunistisches drin. Ich glaube, du hast eher diesen großen Nachteil, den manche gute Menschen haben, dass wenn man mit ihnen kooperiert, man sie nicht mehr gehen lassen will. Und das hast du anscheinend auch an vielen Stellen deiner Karriere gehabt.
Das stimmt, ja genau.
Und das gibt dann natürlich auch Chancen. Also dass dann wirklich auch eine Zeit lang sich zu beweisen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln. Und wenn man dann später darauf achtet, dass wie in deinem Fall bei den Scorpions, man schaut, dass das trotzdem jetzt nicht zusammenbricht, wenn man weg ist.
Ja, ist alles gut. Natürlich. Das ist natürlich schon wichtig, dass ich da die Auftraggeber da auch nicht im Regen stehen lasse. Das wäre natürlich total schädlich und blöde. Ne? Aber dieser Sprung ins kalte Wasser, was Neues machen, neu erfinden, was anderes machen, war schon immer eine tolle Sache. Die ich gerne mache und gemacht habe, auch nach wie vor immer noch wirklich mache.
Ja. Sehr schön. Ach, das ist für mich ganz wertvoll, weil das mir jetzt auch mein Bild von deiner Person total erweitert. Da habe ich jetzt eine ganz, ganz andere Vorstellung. Ich kriege dich jetzt ja tatsächlich wirklich nur im SDV-Umfeld gerade mit. Irgendwie so. Ja. Klasse. Haben wir irgendwas noch nicht angesprochen, was du gerne noch hier loswerden möchtest?
Okay, das ist jetzt ein bisschen gemein, was du noch loswerden möchtest. Okay, jetzt kann ich entweder meinen großen Ordner rausholen. nein, es ist ja, was ich jetzt unbedingt noch an die Welt rausbrüsten will natürlich nicht. Also das machen wir ja eh jeden Tag mit der ISTV. Die Arbeit da ist, glaube ich, wirklich für die Branche wichtig. Ich sehe das tatsächlich so, wir müssen da am Ball bleiben, die Branche mobilisieren und die Branche vor allem nach vorne bringen. Ich hoffe, dass wir irgendwann noch viel, viel mehr Mitglieder haben. Man muss da ja nicht aktiv drin sein in der Mitgliedschaft. Das reicht ja, wenn man quasi Mitglied ist, dann seinen Beitrag dazu leistet. Das ist manchmal schon viel, viel mehr als andere das dann so tun. Eine große Community ist wichtig einfach, weil nur eine große Community hat Gewicht, wenn man in politischen Gesprächen ist. Und eine große Community bringt auch der Community was, weil dann findet man halt auch diese ganzen Sonderfälle, Spezialfälle, und kann sich halt gegenseitig einfach helfen. Dann gibt's auch genug Typen und Typinnen, die genau der Mensch sind, den ich dann brauche, von dem ich auf einmal verstehe, wie Sachen funktionieren. Ne? In der Schule hatte ich das, dass ich Englisch eigentlich überhaupt nicht wirklich konnte, immer eine 5 gehabt in Englisch. Und irgendwann gab es diesen einen Lehrer, da hat es irgendwie Bam gemacht. Keiner mochte diesen Lehrer, aber er hat mir beibringen können, wie Englisch funktioniert. Da habe ich innerhalb vom halben Jahr auf einmal Englisch sprechen können. Und das hat mir natürlich dann im Beruf auch viel geholfen, aber das lag halt nur an diesem einen Lehrer, von dem ich das auf einmal hatte. Und so ähnlich ist das halt, wenn ich selbstständig bin und mich in meinem eigenen Kreis immer drehe und nie versuche, über den Tellerrand hinauszuschauen, dann werde ich da auch drin versauern und vielleicht auch nicht weiterkommen und lasse vielleicht auch einfach viele Chancen, die ich vielleicht noch haben könnte, einfach liegen. nur wenn es Chancen gibt, muss ich die ja auch nicht unbedingt nehmen. Aber sie zu haben, ist halt eine tolle Sache. Und die Entscheidung dagegen zu treffen, ist ja auch eine tolle Sache, die man machen kann. Das ist ja auch nichts Schlimmes. Von daher, eine große Gemeinschaft wünsche ich mir da wirklich noch. Da können wir in der ISDV echt noch deutlich wachsen. 143.000 Selbstständige in der Veranstaltungswirtschaft. Da können schon noch der eine oder andere dazukommen. Wir sind jetzt über 1.000, also 1%. Ja. Da ist noch Luft nach oben, glaube ich.
Dann würde ich das doch mal zum Abschluss wirklich als einen klaren Call to Action formulieren.
Ja.
Jeder Einzelne hat tierisch viel davon, wenn er hier ist. Das ist echt bezahlbar. Das sind Geschäftsausgaben, wenn man hier Mitgliedsbeiträge zahlt und
machen.
Einfach dazukommen und ob man dann später sich irgendwie engagiert oder was auch immer.
Ist dann auch ein ganz anderes Ding. Genau. 120 Euro tun jetzt keinem weh im Jahr. Also wenn sie einem weh tun, dann macht man mit der Selbstständigkeit
was falsch. Dann macht man ganz grundsätzlich
was falsch.
Und dann speziell dann bräuchte man Hilfe.
Genau. Ja. Richtig.
Klasse. Markus, recht herzlichen Dank.
Ich danke dir. Super.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Ciao. Für heute hat es sich ausgeslappt. Der Erntehelfer ist vorbei und ich freue mich darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen.